Deutschlandfunk.
Alle Augen sind auf euch gerichtet, wie ihr da vor dem Priester oder der Standesbeamten steht und euch gleich das Ja-Wort geben werdet. Es sind übelst viele Leute gekommen, sogar von weiter weg. Das Wetter passt, die Stimmung ist super, selbst die Deko und das Farbkonzept, die sind perfekt aufgegangen. Ihr hättet es euch wirklich nicht romantischer vorstellen können.
Für mich war heiraten schon so ein besonderer Step im Leben. Aber es war mir auch wichtig, dass ich den richtigen Partner habe. Und als ich den Lukas kennengelernt habe, wusste ich sofort, okay, this is going to be my man.
Aber am Heiraten hängt ja noch viel, viel mehr dran. Die Namen, die Steuerklasse. Also wie viel Romantik bleibt da wirklich?
Facts und Feelings.
Hi, ich bin Przemek Żuk. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen uns hier wie immer Gefühle an, suchen nach ihren Ursachen und gesellschaftlichen Zusammenhängen und gehen mit Lösungsvorschlägen raus. Auch wenn Heiraten selbst jetzt natürlich kein Gefühl ist, ich glaube, das löst bei fast jedem und jeder von uns irgendwas aus. Entweder es ist so der große Traum im Leben, ja, oder man denkt sich, ja, warum eigentlich? Geht doch eigentlich auch ohne. Aber wenn dann immer mehr Leute um einen rum heiraten und man schon wieder eine Einladung bekommt, da denkt man vielleicht schon so ein bisschen drüber nach. Ist ja auch irgendwie eine tolle Vorstellung. Kennt man aus Filmen, alles rosa, am besten singen noch beide Familien zusammen, keine Ahnung. Aber irgendwie hört man ja dann auch von der anderen Seite. Papierkram, vielleicht eine Scheidung mit Unterhalt, all dieses Zeug. Also, wie beliebt ist eigentlich Heiraten noch? Wie gestalten wir es so, dass es für beide passt? Und vor allem, wie bewahren wir dabei die Romantik? Destiny ist jetzt 23 und hat vor anderthalb Jahren Lukas geheiratet. Zumindest standesamtlich. Die große Feier, die haben sie vergangenen Sommer nachgeholt. Und ihr habt sie am Anfang schon so ein bisschen durchgehört. Heiraten war einfach Teil von Destinys Lebenszielen.
Also heiraten ist einfach so ein größeres Commitment, würde ich sagen. Und mir war es einfach wichtig, mein Leben mit einem festen Partner zu teilen. Und das macht man in meinen Augen, indem man einfach heiratet und ein Commitment sich zueinander spricht.
Und wie hast du dir das dann vorgestellt, dieses Verheiratetsein?
Einfach eine Verbundenheit zu haben. Also mir ging es eher ums Spirituelle. Einfach verbunden sein mit meinem Partner. Und wie gesagt, dieses Ja-Wort geben, das ist ja einfach diese Verbundenheit nochmal auszusprechen und dass man einfach committed ist zueinander.
Das ist ja schon auch jetzt keine kleine Entscheidung, gerade auch mit 23 oder ja noch früher, wie ihr das entschieden habt. Was habt ihr denn gemacht, um euch auf die Hochzeit und vielmehr auf das, was danach, also dieses ganze Verheiratetsein kommt, vorzubereiten?
Also wichtig ist, dass man gut miteinander kommuniziert. Das ist so das A und O bei uns. Also wie unsere gemeinsame Zukunft aussieht, wie seine persönlichen Ziele im Leben sind, wie meine persönlichen Ziele im Leben sind und wie das miteinander aligned. Und hier haben wir vor der Hochzeit Pre-Marriage Counseling gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt.
Ehevorbereitung, oder?
Genau, wir hatten eine Ehevorbereitung. Und hier haben wir über jegliche Themen gesprochen, von wie man richtig miteinander kommuniziert, was wir für Wünsche haben, ob wir Kinder haben wollen, wie man die erzieht, welche Erziehungsmethoden wir uns da vorstellen. Und auch finanzielle Themen haben wir schon im Vorhinein besprochen, wie das dann zum Beispiel ist, wenn ich eine Mama bin, bin ich zu Hause, bin ich auf Arbeit. Mhm. Genau, also wir haben echt über Gott und die Welt sozusagen geredet, damit wir verstehen, ob wir auf der gleichen Linie sind und ob wir uns gegenseitig unterstützen können, unsere Ziele zu erreichen.
Wo habt ihr diesen Kurs gemacht?
Mein Onkel ist Priester in Amerika. Oh. Und wir haben einen Online-Call mit ihm gemacht, weil er auch unser Pfarrer war bei der Hochzeit.
Ah, crazy. Wie war das so, mit deinem eigenen Onkel sagen zu müssen, ja, ich werde meinem Mann treu sein und ich werde eine super Mutter?
Es war richtig lustig und auch gleichzeitig unangenehm, weil ich eigentlich solche privaten Sachen für mich halt, was ich alles da so besprochen habe. Aber es war auch sehr, sehr lustig, weil sie sehr fasziniert waren von meinem jetzigen Mann und die ganze Zeit nur gesagt haben, wie toll er ist und dass wir ja so ein stabile Beziehung haben. Deswegen, ja, war das auch irgendwie toll und irgendwie so ein stolzer Moment, meinen Ehemann auch zu repräsentieren sozusagen. Genau.
Ja, stelle ich mir richtig lustig vor.
Ja, es war auch lustig.
Ihr habt euch ja bestimmt aber auch noch andere Gedanken vorher gemacht, außer jetzt mit dem Onkel ein bisschen Counseling. Habt ihr euch auch so über so rechtliches Gedanken gemacht oder auch schon so Vereinbarungen gemacht? Irgendwie Ehevertrag, irgendwie sowas wie Rentenansprüche, Testament vielleicht, Kinderbetreuung. Also da hängt ja doch einiges dran, wenn man sich entscheidet, so ein Leben oder zumindest einen ganz langen Teil des Lebens zusammen zu verbringen.
Genau, also wir haben jetzt keinen Ehevertrag. Wir haben uns einfach noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht, weil wir auch noch keine Kinder haben. Ich habe auch Research betrieben und ich finde, die Grundbasis haben wir auf jeden Fall jetzt, wie du schon gerade gesagt hast, so rentenversicherungstechnisch oder lebensversicherungstechnisch. Ich habe eine Lebensversicherung, mein Mann holt sich jetzt dann auch bald noch eine Lebensversicherung. Ich habe auch eine Rentenversicherung, eine private, er auch. Das heißt, wie schon vorhin gesagt, wir haben ja darüber geredet, wie das dann ist, wenn wir Kinder haben. Es wird dann so sein, dass ich nicht arbeiten werde, aber als Frau muss irgendjemand in meine Rentenversicherung reinzahlen und dafür sorgt dann auch mein Mann, dass er da weiterhin meine privaten Versicherung weiterhin zahlt. Das heißt, darüber haben wir auf jeden Fall schon geredet und die Vorsorgungen schon sozusagen gemacht.
Und fühlt sich eure Beziehung jetzt irgendwie anders an, seitdem ihr verheiratet seid?
Also eigentlich nicht, weil wir schon seit Anfang an eigentlich zusammen leben. Der einzige Unterschied ist, von der Kommunikation her, finde ich, geht man ein etwas bewusster miteinander um, weil man weiß, das ist mein bester Freund, das ist jemand, der wo wirklich zu mir Ja gesagt hat und committed ist und nicht aus der Beziehung rausgehen möchte. Das heißt, wir gehen auch viel, viel bewusster in der Kommunikation miteinander um. Also nicht, dass wir davor uns irgendwie angeschrien haben oder so, aber einfach dieses Gefühl so, boah, ich möchte, dass du mir wirklich zuhörst und ich möchte dir auch wirklich zuhören, weil ich möchte wirklich das Problem lösen, weil wir sind in it together und wir wollen eine Lösung finden.
Man könnte ja jetzt so ein bisschen zynisch sagen, naja, ihr steht ja auch erst ganz am Anfang, irgendwann dreht sich das alles. Zumindest, wenn man so ganz vielen Witzen und Videos glaubt, also jetzt ist das vielleicht ein bisschen weniger so, aber wenn ich mich an mein Aufwachsen erinnere, es gab so viel Comedy, also in Anführungszeichen Comedy, die eigentlich doch nur war, ich hasse meinen Ehemann oder meine Frau ist so scheiße. Da kann man ja eigentlich nur so aufwachsen und glauben, dass Ehen zum Scheitern verurteilt sind. Aber sind sie das wirklich? Man hört ja immer wieder diesen Satz, jede zweite Ehe wird geschieden. Vido Geist-Töne ist Ökonom am Institut der Deutschen Wirtschaft und hat eine Studie zum Heiraten rausgebracht. Deshalb haben wir das mal mit ihm gecheckt.
Also das ist ein bisschen schwer zu sagen, aber man kann sagen, dass so um die 30% der Ehen geschieden werden. Und wenn die Ehen geschieden werden, dann so inzwischen etwa nach 15 Jahren.
Da sind Destiny und Lukas ja noch ein Stück weit von entfernt. Es gibt aber gerade eine ziemliche Trendwende, was Scheidung angeht.
Also in den 90er Jahren hat man eine Phase, wo es dann so 12, 13 Jahre waren, wo auch mehr Ehen geschieden worden sind. Gleichzeitig sind die Ehen früher eingegangen worden. Das hat sich jetzt in den letzten Jahrzehnten nochmal verändert, dass eben auch mehr Paare mit einer verfestigten Partnerschaft doch lange ohne Trauschein zusammenleben, man sich wesentlich später für die Ehe entscheidet und damit auch wieder die Scheidungsquoten zurückgegangen sind und die Ehen auch wieder etwas länger halten.
Und was ihr euch gerade fragt, lange ohne Trauschein zusammenleben und mit 23 schon anderthalb Jahre verheiratet sein, da passt doch was nicht. Ja, Destiny und Lukas liegen auf jeden Fall weit unter dem Durchschnittsalter, in dem Leute in Deutschland heiraten.
Also der Durchschnitt liegt so bei 35 für die Männer, für die Frauen bei 33. Wenn man sich aber die Verteilung anschaut, dann sind so 60% im Alter von 25 bis 35 Jahre. Also das typische Heiratsalter ist so um den 30. Geburtstag derzeit.
Übrigens gelten diese Statistiken zuverlässig nur für heterosexuelle Ehen, denn gleichgeschlechtliche Paare dürfen in Deutschland ja erst seit 2018 heiraten. Da fehlen uns einfach noch die Daten. Jetzt muss ich euch aber noch eine ziemlich wichtige Info zu Destiny und Lukas verraten. Sie haben ja vergangenen Sommer nochmal so richtig schick Hochzeit gefeiert mit Family und Friends. So mit 30 Leuten 7 Tage Italien schick. Dafür haben sie auch echt lang gespart. Destiny hat sogar noch einen zusätzlichen Job angenommen, um das zu finanzieren. Aber es hat ihnen einfach extrem viel bedeutet.
Ich glaube, Familie ist bei uns sehr, sehr wichtig. Und alle Leute, die wo an der Hochzeit da waren, haben auch einen bestimmten Part in unserem Leben gehabt. Die war ja jetzt nicht so groß, ich glaube, es waren 30 Leute. Also das war uns wichtig, einfach diesen Lebensschritt mit unseren geliebten Leute, die wo wir mit jeden Tag Kontakt haben, mit denen wir immer miteinander Zeit verbringen und auch diesen Part von unserer Geschichte und von unserer Beziehung. Und deswegen war das uns auch wichtig, dass die dabei sind, wenn wir so einen großen Schritt gehen und machen.
Und habt ihr es geschafft? Ich meine, das war ja wahrscheinlich schon ziemlich viel Orga-Stress, dass es trotzdem irgendwie für euch schön und romantisch war.
Also ja, ich bin ein sehr strukturierter und organisierter Mensch. Es gab ein Wedding Binder und wirklich alle Informationen, alle wurden eingebrieft. Es gab Meetings, dass jeder weiß, was zu tun ist, und Aufgaben wurden auch richtig aufgeteilt. Das heißt, für mich wirklich am Hochzeitstag, ich glaube, mich hat eine Person eine Frage gestellt und das war es auch dann. Und es war so entspannt. Es war der entspannteste Tag meines Lebens. Ich war beim Getting Ready und ich habe Crepe bekommen von einem Kumpel, der wo das vorbereitet hat. Ja, ich habe einfach nur ausschalten müssen und jeder hat mich geführt, wo ich hingehen muss. Und ich so, ja, okay, I'm relaxing, und auch mein Mann. Also, es war eigentlich perfekt.
Also wer so entspannt an seinem eigenen Hochzeitstag ist, da muss die Planung wirklich perfekt gewesen sein. Aber wir müssen schon so ein bisschen zurückkommen aus unserem Honeymoon hier und mal an die Frage ran, wie romantisch ist denn heiraten wirklich? Weil es ist jetzt schon deutlich mehr als nur das Ja-Wort und das schöne Kleid. Destiny hat sich ja auch Gedanken gemacht um sowas wie Altersvorsorge, Kinderbetreuung und so. Eine Ehe, die ist eben auch rechtlich in Deutschland einfach ein riesiger Schritt, der, vor allem auch wenn was schiefläuft, auch echt einige Konsequenzen nach sich ziehen kann. Und wer sollte uns da besser einführen als eine Anwältin, die sich genau damit beschäftigt? Mareike Lehnhoff ist Rechtsanwältin und Notarin, Fachanwältin für Erbrecht in der Kanzlei am Rathaus in Ahrensburg. Das liegt in Schleswig-Holstein. Und ich musste sie natürlich zuerst fragen, ob man als Anwältin überhaupt heiraten romantisch finden kann.
Also grundsätzlich ist Heiraten ja erstmal ein juristischer Akt. Also man vereinbart irgendwie, die Ehe zu schließen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch irgendwie ein Bekenntnis zueinander. Und mit der Ehe sind ja durchaus auch Pflichten verbunden, also die Pflicht, in schlechten Zeiten füreinander aufzukommen, zum Beispiel. Also um es jetzt mal ganz untechnisch zu sagen. Und so, wenn man sich dessen bewusst ist, dann ist auch aus meiner juristischen Sicht die Eheschließung schon auch ein romantischer Akt.
Und was denkst du persönlich?
Also ich bin ja auch verheiratet und ich bin auch gern verheiratet. Also ich habe auch erst nach vielen, vielen Jahren geheiratet, aber es hat trotzdem noch mal irgendwie was gemacht.
Das heißt, es macht schon Sinn, sich irgendwie Gedanken zu machen, wann man heiratet. Wann würdest du denn sagen, macht es Sinn?
Es macht dann Sinn, wenn man tatsächlich beschließt, die Zukunft miteinander verbringen zu wollen und dafür gerne einen rechtlichen Rahmen hat. Weil man kann ja theoretisch auch unverheiratet zusammen sein, hindert einen ja keiner dran. Aber letztendlich ist es, wenn man Kinder bekommt, ist es vielleicht eine Frage des gemeinsamen Namens oder auch der Einfachheit halber. Es ist etwas, was für die Zukunft signalisiert, ich möchte für dich da sein, nicht nur. Ja, also auch wirtschaftlich will ich damit sagen, ich möchte die Verantwortung bewusst übernehmen. Also ich würde sagen, das ist so der Aspekt, den man sich halt klar machen muss.
Jetzt passieren ja einige Dinge, du hast es ja gerade schon gesagt, irgendwie Namen und so weiter. Also es passieren ja einige Dinge, wenn man heiratet. Und klar, man kann viel auch vorher regeln, aber es passieren ja auch Dinge einfach ganz automatisch. Das hat der Staat ja irgendwie für uns entschieden, wenn wir heiraten oder uns dann eben scheiden lassen. Kannst du das mal so ein bisschen für uns aufdröseln? Was passiert da eigentlich mit uns, wenn wir denn auf einmal heiraten?
Ja, also letztendlich ändert sich unser Familienstand. Wir sind dann nicht mehr ledig oder geschieden oder was auch immer das Vorleben so mit sich gebracht hat, sondern wir sind dann verheiratet. Und wenn ich keinen Ehevertrag geschlossen habe, bedeutet das, ich befinde mich im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das ist der gesetzliche Güterstand. Zugewinngemeinschaft ist ein Stück weit verkannt, so in der Laiensphäre, weil jeder irgendwie denkt, das, was man hat, wird dann Gemeinschaftseigentum. So ist es aber nicht. Die Zugewinngemeinschaft bewirkt letztendlich, dass im Falle der Scheidung derjenige, der in der Ehezeit mehr an Vermögen hinzugewonnen hat, das ausgleichen muss. So, das macht die Zugewinngemeinschaft. Außerdem ist man gegebenenfalls verpflichtet, Anwartschaften bei der Rente auszugleichen. Also in der Ehezeit erworbene Anwartschaften werden in der Regel zur Hälfte auf den jeweiligen anderen Ehegatten übertragen. Und gegebenenfalls gibt es auch einen Unterhaltsanspruch, je nach Vermögensverhältnissen, je nach gelebter Ehe.
Viele entscheiden sich ja auch, vor einer Ehe nochmal Dinge selbst zu regeln, zum Beispiel irgendwie mit einem Ehevertrag oder so. Was sollten wir denn?
Also das ist die Frage, was du mit viele meinst. Ich finde nicht, dass es so viele sind, aber.
Okay, was ist dein Gefühl? Also entscheiden sich die meisten Leute für das, was der Gesetzgeber vorgibt? Oder hast du eher den Eindruck, viele versuchen das selbst zu gestalten?
Die meisten entscheiden sich gar nicht, sondern die heiraten einfach. Also sie entscheiden sich zu heiraten, aber der Gedanke, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, die Gedanken machen sich die wenigsten. Und die, die sich aber die Gedanken machen, die entscheiden sich dann wahrscheinlich tatsächlich eher für einen Ehevertrag.
Wieso?
Weil bestimmte Dinge gut geregelt werden können. Also zum Beispiel habe ich es immer wieder, dass wir weggehen von dem klassischen Ehevertrag. Ja? Also wenn man jetzt so an einen Ehevertrag denkt, dann sagen die meisten, boah, ich habe irgendwie den Unternehmer, Frau, Mann, wie auch immer. Und ich habe denjenigen, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und der Unternehmer will irgendwie sein Vermögen sichern. Das ist ja irgendwie die Grundsicht auf Eheverträge. Es setzt sich aber schon immer mehr durch, dass wir auch andere Eheverträge gestalten, wo sich die Ehegatten ganz bewusst überlegen, okay, wir planen Kinder. Wie wollen wir das machen und was bedeutet es für denjenigen, der vielleicht mehr Zeit in die Kinderbetreuung investiert? Und dann kann man ganz konkret regeln, bis zu welchem Zeitpunkt, wer welchen Anspruch auf Unterhalt hat, wie das vielleicht bei den Rentenanwartschaften ausgeglichen werden soll, wenn einer nicht so viel Anwartschaft erwerben kann. Geht bis hin dazu, dass private Altersvorsorgen oder Sparverträge füreinander vereinbart werden. Und das sind so Dinge, über die kann man ja nur nachdenken und die kann man nur regeln, wenn man sich dafür interessiert, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und ich denke schon, dass die wenigsten das im Rahmen der Eheschließung tatsächlich machen.
Und müssen wir das direkt davor bzw. halt mit der Heirat machen oder kann man das irgendwie noch nachträglich vereinbaren?
Das kann man auch nachträglich vereinbaren. Man kann theoretisch sogar einen Ehevertrag im Rahmen der Scheidung schließen. Der heißt dann nur Scheidungsfolgenvereinbarung.
Auch wenn wir jetzt uns irgendwie der Gleichberechtigung immer nähern oder vielleicht auch nicht, immer noch sind Frauen oft finanziell schlechter gestellt. Und das wird ja durch die Ehe oft nicht besser oder sogar schlechter.
Ja.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, dem zu entgehen?
Also auch das ist ein Thema tatsächlich für den Ehevertrag, dass man sich eben überlegt, ich habe in diesem Jahr war das, meine ich, einen Vertrag beurkundet, in dem die Ehegatten tatsächlich sich überlegt haben, was bedeutet es, wenn die Ehefrau aufgrund der Kinderbetreuung zu Hause bleibt und was bedeutet das auch für die Zukunft? Man nennt das ja also charmant ehebedingter Nachteil. Und wie kann man das ausgleichen? Und die haben sich darauf verständigt, dass die Ehefrau in Zeiten der Kinderbetreuung, wo sie weniger Einkommen erwirbt, ja einen monatlichen Betrag von dem Ehemann überwiesen bekommt, den sie anlegen kann, zum Beispiel als Wertpapier. Aber das ist nur eine Lösung. Also da kann man ganz kreativ werden. Nur auch das, man muss es eben regeln. Aber man hat die Chance im Ehevertrag.
Das klingt ja auch alles so ein bisschen unromantisch, ne? Dieses ganze Rechtliche drumherum. Und ich glaube, deswegen denken ja auch viele, wenn sie heiraten, gar nicht auch an Scheidung oder eben was passiert, wenn es nicht mehr läuft. Aber sollten wir das schon bedenken, also wenn wir uns entscheiden zu heiraten und wie wir heiraten, sollten wir da schon irgendwie die Scheidung auf dem Schirm haben, auch wenn es in dem Moment uns wirklich nicht so in den Kopf kommt?
Ja, durchaus. Und ich finde das nicht mal unromantisch, weil realistisch betrachtet müssen wir das immer einkalkulieren. Und man kann die Frage doch anders stellen und sich überlegen, ist es nicht auch romantisch, sich zu überlegen, okay, wenn wir uns scheiden lassen, wie wollen wir dann füreinander gesorgt haben und wie wollen wir verhindern, dass wir uns dann tatsächlich darüber zerstreiten, ja, oder die Situation schlimmer machen, als sie sein müsste, wenn wir Dinge bereits im Vorfeld geregelt haben. Das ist ja auch vielleicht eine andere Form von Romantik. Das ist nicht die Romantik vorm Traualtar. Und da fließen auch keine Tränen beim Ehevertrag in der Regel. Aber ich finde es gar nicht unromantisch. Ich finde, man vergibt dem Realistischen irgendwie einen Sinn und Zweck.
Was ist denn noch wichtig, wenn wir heiraten wollen? Woran denken vielleicht auch viele nicht?
Also wichtig ist natürlich auch so, die weiteren Themen sich anzuschauen. Also bestenfalls endet die Ehe ja durch den Tod und nicht durch die Scheidung. Und auch in dem Fall sollte man durchaus sich überlegt haben, was bedeutet das eigentlich ganz konkret? Die meisten Ehegatten, die zur Beratung bei mir sitzen, gehen davon aus, dass sie, wenn sie verheiratet sind, ja gegenseitig alleinerben sind. Das stimmt aber nicht, ja? Also solange keine Kinder da sind, erben die Eltern mit, gegebenenfalls auch Geschwister. Und wenn Kinder da sind, erben Kinder mit. Und wenn dann zum Beispiel Immobilien oder Unternehmensanteile da sind, dann will man wirklich keine Kinder mit in der Erbfolge haben. Und bei der Immobilie, die ich selbst nutze, möchte ich auch ungern meine Schwiegereltern mit drin haben. Und das sind so Dinge, die man auch schon durchaus mitregeln sollte, und zwar in jedem Alter. Dann kann man sich überlegen, was ist die richtige Form dafür? Muss es ein notarielles Testament sein? Tut es erstmal ein handschriftliches? Aber darüber nachzudenken wäre schon wichtig, weil wenn jemand verstorben ist und dann habe ich die Erbengemeinschaft, die ich eigentlich nicht wollte und mit der ich auch nicht gerechnet habe, und das ist ein ziemliches Drama tatsächlich.
Übrigens, falls ihr euch gefragt habt, wie können wir jetzt so einen Ehevertrag selber abschließen, da müsst ihr auf jeden Fall zu einem Notar, manchmal sogar vorher noch zu einem Anwalt. Und das wird je nach eurem Vermögen auf jeden Fall auch ein paar hundert Euro kosten, wenn nicht sogar mehr. Aber Mareike Lehnhoff meint dazu, besser am Anfang der Ehe als später. Weil klar, man geht natürlich davon aus, dass im Laufe der Ehe irgendwie mehr Vermögen angesammelt wird. Und dann wird es natürlich noch teurer. Ich habe für mich heute auf jeden Fall mitgenommen, dass an Heiraten extrem viel mehr dranhängt als nur die Gefühle. Gerade diese ganze Rentensache, die hatte ich kaum auf dem Schirm. Aber naja, Rente und unsere Generation, das ist ja eh eine schwierige Geschichte. Das Team für diese Folge: Cornelia Preißel, Ivy Norti, Anna Maibaum, Jana Niehof, Anne Bohlmann, Friederike Seeger und ich, Pschemengschuk. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.